True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Sie stehen den Menschen nahe, die ihre Hilfe besonders dringend benötigen. Als Pflegepersonal im Krankenhaus können Sie Tode ganz natürlich aussehen lassen, ohne dass Verdacht gehegt wird. Heute bei True Crime Germany, der Todespfleger von Sonthofen. Hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir ist André.
Moin.
Und wir beide begeben uns heute in eine Klinik im Süden Deutschlands, in der ein im Kriminalwesen sogenannter Todesengel seine schrecklichen Taten ausübte. Und zwar mit Mitteln, die ihm frei zur Verfügung standen. Stefan L. nutzte nämlich seine berufliche Tätigkeit kaltblütig aus und brachte statt Leben und Besserung viel nur den Tod. Es ist ein Gefühl der Macht, in der Lage zu sein, einen Menschen zu retten oder umzubringen. Und dieses Gefühl hat er sich quasi zunutze gemacht. Aber begeben wir uns vielleicht erstmal an die Orte des Geschehens. Im baden-württembergischen Ludwigsburg absolvierte Stefan L. von August 1998 bis Juli 1999 im Rahmen seines Zivildienstes eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Am Klinikum Ludwigsburg machte er nachfolgend eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Mit seiner Ausbildung in der Tasche ging er dann am 6. Januar 2003 als Krankenpfleger in die Klinik Sonthofen in Bayern, umgeben von den, vom Allgäuer Bergland inmitten der bayerischen Idylle, wo dann eben Menschen durch Stefan L. unerwartet ihren Tod fanden.
Am 24. Juni wurde die 82-jährige Rentnerin Erna H. in das kleine Krankenhaus in Sonthofen eingeliefert. Sie litt unter starken Kopf- und Bauchschmerzen, zudem war sie linksseitig gelähmt. Schnell wurde dem medizinischen Personal vor Ort klar, dass sie einen schweren Schlaganfall erlitten haben musste. Die beiden Kinder von Erna H., eine Tochter und ein Sohn, waren seit ihrer Einlieferung pausenlos an ihrer Seite, verweilten am Bett und hofften auf eine schnelle Besserung. Als die Schmerzen jedoch schlimmer wurden, alarmierten die Kinder das Personal, woraufhin ein Pfleger das Krankenzimmer betrat und den Infusionsbeutel wechselte. Nach kurzer Zeit stellte sich eine sichtliche Besserung ein. Erna H. lag nicht mehr unter Schmerzen zusammengekrümmt im Bett, schien sogar eher entspannt und schläfrig. Mit der Gewissheit, dass ihre Mutter nun hoffentlich auf dem Weg der Besserung sei, schickte der Pfleger sie nach Hause. Also verließen ihre beiden Kinder die Klinik. Erna H. brauchte jetzt vor allem viel Ruhe. Ihr Plan war es, sofort am nächsten Morgen wieder nach ihr zu sehen. Und so brachen die beiden den Heimweg an.
Nachdem sie die Klinik verlassen hatten, bekam Ernas Tochter einen Anruf. Am Telefon war der Pfleger, der eben noch nach der Familie geschaut und die neue Infusion verabreicht hatte. Und nun sagte er ihnen, sie sollten schnell wiederkommen, Erna H. habe einen Herzstillstand erlitten. Sofort kehrten sie um und fuhren zurück ins Krankenhaus, doch sie kamen zu spät. Ihre Mutter war bereits tot. Die Tochter machte sich schwere Vorwürfe. Hätte sie ihre Mutter doch bloß nicht alleine gelassen, wäre sie bloß nicht gefahren, sondern noch länger in ihrem Bett geblieben, hätte sie doch bloß etwas tun können, um sie zu retten. Der Pfleger zeigte sich empathisch und fürsorglich. Er machte ihr klar, dass sie sich keine Schuld zu geben habe. Der Herzstillstand ihrer Mutter war selbst für das geschulte Team und ihnen nicht vorhersehbar. Es musste ein Schicksalsschlag sein. Die Frau war bereits alt und kam in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus. Ihr Tod erweckte keine Zweifel, weder im Kollegium noch bei den Angehörigen. Dem Pfleger wurde viel Dank entgegengebracht, da er sich so aufopfernd um die Patientin und eben auch um die beiden Kinder gekümmert hatte und sie nach dem Tod auffing.
Am 8. Juli 2004 kam die 73 Jahre alte Rentnerin Pilar R. in die Klinik. Die gebürtige Spanierin besuchte Verwandte in Sonthofen und klagte an dem Tag über starke Brustschmerzen. Daraufhin wurde sie umgehend auf der Intensivstation des Krankenhauses behandelt und fühlte sich schnell besser. Zur Sicherheit sollte sie aber noch ein paar Tage stationär bleiben, damit sie im Notfall schnell versorgt werden konnte. Ihr Sohn Alfonso kam am Tag ihrer Einweisung ins Krankenhaus zu Besuch. Gemeinsam scherzten sie, sprachen über Alfonsos baldige Rückreise nach Spanien. Alles schien im geordneten Bahnen zu laufen. Doch am nächsten Morgen lag die Spanierin tot in ihrem Krankenbett. Der diensthabende Arzt gab als Todesursache Herzversagen an. Der Fall war bizarr, die Frau eigentlich kerngesund. Aber ein Verdacht fiel weiterhin nie auf niemanden. Doch dem Personal auf der Station fiel mit der Zeit immer wieder etwas auf. Denn immer wieder fehlten Medikamente aus den Schränken. Am 27. Mai 2004, also vor Pilars Aufenthalt in der Klinik, fiel dem Personal auf, dass 10 Ampullen Midazolam fehlten. Midazolam ist ein Beruhigungsmittel aus der Gruppe der Benzodiazepine. Es wird vor allem in der Anästhesie eingesetzt, um Patientinnen und Patienten vor operativen Eingriffen zu beruhigen und während der Eingriffe zu sedieren. Auch bei Schlafstörungen findet es Anwendung. Es handelt sich dabei um ein weißes bis gelbliches Pulver, welches in Wasser löslich ist. Dieses und weitere Medikamente sind für das Personal frei verfügbar. Somit konnten alle mit Zugang zur Station auf diese Medikamente zugreifen.
Schnell lag die Vermutung nahe, dass es jemand aus dem Kollegium sein musste, der oder die Medikamente stahl. Um herauszufinden, wer sich am Schrank bediente, wurde die Ausgabe dann deutlich strenger überwacht. Und schnell wurde der Kreis der Verdächtigen kleiner. Eine Person aus dem Kreis der Krankenpflegenden könnte verantwortlich sein. Kritisch wurde der 25 Jahre alte Stefan L. beäugt, der seit anderthalb Jahren in der Klinik angestellt war. Er trug die Verantwortung für 31 Betten, an denen er Patientinnen betreut, die Ärzteschaft unterstützt und je nach Schicht Tag und Nacht für ihre Pflege sorgte. Der Klinikleiter stellte ihn zur Rede. Er sollte es zugeben und die gestohlenen Medikamente herausgeben. Doch Stefan L. stritt den Diebstahl völlig ab. Er reagierte empört auf die Anschuldigung, hätte er sich doch niemals etwas zu Schulden kommen lassen. Aus reinem Trotz ging er nach dem Gespräch nach Hause und meldete sich dann krank. In der Hoffnung, den forschenden Blicken aus dem Kollegium so zu entgehen, wiegte er sich zumindest kurz in Sicherheit. Doch das Krankenhaus ließ so schnell nicht locker. Seine trotzige Reaktion hatte Konsequenzen für ihn. Am 15. Juli 2004 meldete das Krankenhaus den Vorfall bei der Polizeiinspektion Sonthofen. Das Ergebnis? Eine Anzeige wegen Diebstahls. Und noch konnte niemand ahnen, was mit den Medikamenten wirklich angestellt wurde.
Die Polizei stattete ihm und seiner Freundin einen Besuch in ihrem kleinen Haus in Gunzesried ab. Gunzesried ist ein Bergdorf und Ortsteil der bayerischen Gemeinde Bleichach im Allgäu. Wer sich jetzt Bilder auf Google anschaut, findet ein kleines Dorf mit den Alpen im Hintergrund vor. Die Einwohner konnten laut Aussage der Polizei nur Gutes über Stefan L. berichten. Er sei ein herzensguter Mensch, half auch außerhalb seiner Schichten in der Klinik immer gerne, wenn sich jemand unwohl fühlte oder etwas zu beklagen hatte. Er spielte quasi den Landarzt in seiner Freizeit. Die Durchsuchung seines Hauses wiederum brachte Beweise zutage, die die Anschuldigungen der Klinik auf Diebstahl stützten. Im Abfalleimer des Badezimmers und in der Küche wurden angebrochene Ampullen gefunden. In einigen Schubladen fanden die ermittelnden Operationszangen und andere medizinische Gerätschaften. Der Diebstahl wurde also nachgewiesen, mehr allerdings nicht. Das Diebesgut war unbedenklich und so konnte Stefan L. weiterhin seiner Tätigkeit als Pfleger nachgehen. Ein Sachbearbeiter aus der Krankenhausverwaltung stieß allerdings mit der Zeit auf ein weiteres relevantes Detail. Bei einer Prüfung stellte er fest, dass unter anderem auch ein kritisches Medikament fehlte, nämlich Lystenon, ein Muskelrelaxan.
Ja, Lystenon ist ein Arzneimittel zur Narkosedurchführung. Ja, es wird angewendet, André, du hast es eben schon gesagt, zur Muskelrelaxation im Rahmen der Allgemeinanästhesie. Und Lystenon sollte nach der Induktion einer Allgemeinanästhesie angewendet werden, da der eintretenden Lähmung schmerzhafte Muskelzuckungen vorangehen können. Ja, und als depolarisierendes Muskelrelaxan lähmt es auch die Atemmuskulatur, ohne das Bewusstsein des Patienten zu beeinflussen. Und deshalb darf Listenon nur von Ärzten angewendet werden, die mit seinen Wirkungen auch vertraut sind, die Methoden und Techniken der Intubation, künstlichen Beatmung und auch Wiederbelebung beherrschen, sowie über die nötigen apparativen und medikamentösen Voraussetzungen verfügen.
Ja, das war ein kurzer Auszug aus einem Medikamentenblatt, danke Chris. Zusammengefasst heißt es, das Mittel muss im Zusammenhang mit künstlicher Beatmung Anwendung finden. Denn die Muskeln der Patientinnen und Patienten erschlaffen, während sie bei vollem Bewusstsein sind und gleichzeitig die Atmung stoppt. Gerät ein solches Medikament in die falschen Hände, kann es zum Mordwerkzeug werden. Kriminalhauptkommissar Norbert Bernhard und seine Mordkommission wurden über den Fund des Sachbearbeiters informiert. Recherchen seines Teams ergaben, dass das Mittel unter anderem auch in vielen Ländern für die legale Sterbehilfe genutzt wird. Daher lag der Verdacht nahe, dass Stefan L. womöglich auch dieses Medikament stahl, um es weiterzuverkaufen. Mithilfe eines gerichtlichen Beschlusses überwachten die Ermittelnden den Telefonanschluss des verdächtigen Pflegers. Dabei war ein Anruf besonders auffällig, und zwar einer mit dem Leiter der Personalabteilung des Krankenhauses. Darin gestand L. den Diebstahl, zählte verschiedene Medikamente auf, die er im Laufe der Zeit entwendete. Auffallend war, dass er das Mittel Listenon dabei explizit nicht erwähnte. Das machte das Team um Norbert Bernhard misstrauisch und sie wollten herausfinden, warum er gerade diesen Diebstahl nicht selbst erwähnte.
Ja, die Verbeamteten der Kriminalpolizei Kempten standen früh an seinem Haus und sie konfrontierten ihn dann mit dem Motto, ja, sie wissen schon, warum wir hier sind. Stefan L. entgegnete, dass das alles überhaupt kein Problem sei, er habe schon mit seinem Anwalt dazu gesprochen. Seinem Anwalt gab er tatsächlich ein schriftliches Geständnis. Er gestand den Diebstahl erneut, so wie er es auch bei der Personalabteilung getan hatte, aber wiederum fehlte das Medikament Listenon auf seiner Liste. Jedoch hatten die Beamten den Nachweis erhalten, dass L. Mengen an Listenon bestellt hatte, die gar nicht notwendig waren, und auch damit konfrontierten sie ihn. Und er schwieg. Irgendetwas stimmte hier nicht. Norbert Bernhard entschied sich, die Frage direkt herauszustellen.
Haben Sie mit diesem Mittel Menschen getötet?
Daraufhin nickte er. Die Frage:
Waren es Patienten im Krankenhaus?
Bejahte er. Auf die weitere Frage:
Wie viele Menschen er damit umgebracht habe?
Wusste er keine Antwort. Der Kriminaloberkommissar fragte:
Waren es mehr als 5?
Und Stefan L. antwortete: Ja, es waren sicher mehr als 5.
Waren es mehr als 10?
Ja. Am Ende gestand er, dass er rund 30 Patienten und Patientinnen getötet hatte.
In seiner ersten polizeilichen Aussage teilte er mit, dass er die Patientinnen und Patienten aus Mitleid getötet habe. Sie hätten ihm leid getan. Er wollte sie von ihrem Schmerz und einem langen Leidensweg erlösen. Letztendlich ende ihre Reise doch eh beim Tod. Er öffnete laut eigener Aussage nach seinen Taten stets ein Fenster, um die Seele gen Himmel aufsteigen zu lassen. Er gab ebenfalls an, all seine Mordopfer zuvor narkotisiert zu haben, damit sie vom nachfolgenden Sterbeprozess nichts mitbekommen. Ihr erinnert euch, Listenon lässt die Patientinnen und Patienten bei vollem Bewusstsein bei gleichzeitiger Lähmung. Doch war wirklich reines Mitgefühl das Motiv seiner Morde? Oder hat es auch etwas mit niederen Beweggründen zu tun, die Stefan L. antrieben? Doch auch andere Motive ließen sich nicht ausschließen. Dazu gehörte zum Beispiel Habgier oder einfach pure Lust am Morden. Im Falle von Erna H. wurde deutlich, dass er ein gewisses Gefühl der Überlegenheit verspürt hatte. Er konnte ihre Kinder wegschicken, in dem Glauben, dass die Situation unter Kontrolle war und er alles Erdenkliche für die alte Frau tun würde. Er entschied in diesem Moment zwischen Leben und Tod. Er war der Helfer mit Trauerbegleitung, der Macht über die Angehörigen hatte. Denn am Ende dankten die Angehörigen ihm noch für seine Arbeit.
Nach seinem Geständnis wurde Stefan L. verhaftet. Danach wurden alle Todesfälle aus der Klinik überprüft aus der letzten Zeit. Und insgesamt 83 Todesfälle wurden eben in der Zeit, in der Stefan L. dort seinen Dienst hatte, registriert. Und all diese 83 Todesfälle wurden nun nochmal untersucht. Dazu mussten die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärzteschaft und natürlich die Angehörigen vernommen werden. Unter anderem musste festgestellt werden, weshalb die Patientinnen und Patienten in die Klinik eingeliefert wurden, welches Pflegepersonal für sie zuständig war und wie ihre Verfassung kurz bevor plötzlich der Tod einsetzte, war. Wurde Stefan L. wirklich aus Mitleid zum Mörder und wie viele Todesopfer hatte er zu verantworten? Bei den Untersuchungen kam heraus, dass Stefan L. auch die Patientinnen und Patienten tötete, mit dessen Pflege er gar nichts zu tun hatte. Er hatte dazu behauptet, sich alle Akten jeder Person angesehen zu haben, die Pathogenese also genauestens zu kennen. Doch das konnte bei vielen Patientinnen und Patienten gar nicht zutreffen, denn einige waren erst wenige Stunden im Krankenhaus. Und er hat auch gar nicht die Zeit, ausführliche Gespräche zu führen und den Willen der Patientinnen und Patienten zu analysieren. Das traf im Besonderen auf die Spanierin Pilar zu. Ihr Aufenthalt war wie gesagt nur von kurzer Dauer geplant, da sich ihre Schmerzen eigentlich schnell linderten. Ihr Tod war ein riesengroßes Rätsel und Stefan L. die Antwort darauf. Um mehr über seine Motive zu erfahren, analysierten die Ermittelnden bis tief in seine Kindheit zurück. Und vielleicht lag die Ursache seines Handelns eben genau dort verborgen.
Stefan L. wurde am 17. September 1978 in Herdecke im Ruhrgebiet geboren. Er kam 4 Wochen zu früh auf die Welt. Und das war für seine Mutter, die unglaubliche Angst davor hatte, ein Kind mit Behinderung zu gebären, ein Zeichen, dass ihr Sohn Stefan mit einer tatsächlichen Behinderung geboren wurde. Sie fuhr immer wieder zu verschiedenen Medizinerinnen und Medizinern und sah in jeder Eigenheit eine neue Erkrankung in ihm, die behandelt werden musste. Wurde ihr jedoch ans Herz gelegt, dass ihr Kind völlig gesund sei und sie sich die Symptome einbilde, ging sie zu einem anderen Arzt. Ihrem Sohn sagte sie pausenlos, dass er nicht normal sei. Das Fehlverhalten seiner Mutter musste ihn geprägt haben. Permanent vermittelt zu bekommen, dass Krankheiten im Mittelpunkt des Lebens stehen, ließen ihn vermutlich einen Helferberuf wählen, um das auszugleichen, was ihm in seiner Kindheit widerfahren ist. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom.
Ja, die ständigen Arztbesuche sorgten bei Stefan L. dafür, dass sich eine psychische Störung herausbildete. Hinzu kommt, dass sein Stiefvater regelmäßig gewalttätig ihm gegenüber war. Er wurde selbst schnell aggressiv, schlug Erzieherinnen und zerstörte Gegenstände. Im Alter von 6 Jahren griff sein leiblicher Vater ein und beantragte das Sorgerecht für seinen Sohn. Bei seiner Mutter wäre er nicht gut aufgehoben. Doch Stefans Verhalten blieb beunruhigend. Er war ein Außenseiter, kompensierte die Einsamkeit durch Essen, wurde immer größer und mehrgewichtiger. Nur langsam bekam er seine Probleme dank Verhaltens- und Psychotherapie in den Griff. Nach und nach kristallisierte sich ein normaleres Leben heraus. Er machte eine Ausbildung zum Krankenpfleger, traf dabei seine Freundin. Auch sie hatte eine schwierige Kindheit hinter sich. Das resultierte bei ihr in Nervenzusammenbrüchen, Ausraster, die so weit gingen, dass er sich kaum gegen sie wehren konnte. Um dies jedoch tun zu können, klaute er Medikamente aus dem Krankenhaus, unter anderem Beruhigungsmittel. Es war das Frühjahr 2004.
Stefans Freundin musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. In genau das, in dem er arbeitete. Sie kam in ein Zimmer mit einer älteren Frau, die an Speiseröhrenkrebs litt. Die Frau hatte aufgrund ihrer Krankheit stark geröchelt, was wiederum Stefans Freundin auf die Nerven ging. Sie fühlte sich gestört und meldete Stefan. Er sollte dafür sorgen, dass die Frau woanders hinkommt. Um Stress mit seiner Freundin zu vermeiden, setzte Stefan L. hier ein bewährtes Mittel ein. Das Muskelrelaxan setzte ein, der Atem aus. Er rief nach getaner Tat sofort den Notfall aus und verständigte den diensthabenden Arzt. Dann half er sogar noch bei der Reanimation der alten Dame. Im Nachhinein bedankte sich die Angehörigen bei ihm, dass er so schnell reagiert hatte. Keiner durchschaute sein Spiel. Seine Freundin hatte nun allein ein Zimmer für sich. Die Beziehung zu seiner Freundin stellte sich als ein Kernbestandteil von Stefans Taten heraus. Sie ist durch ihre schwere Kindheit und den Folgeschäden extrem hilfsbedürftig. Er kann wiederum mit Medikamenten aus der Klinik helfen, sie mit Beruhigungsmitteln runterbringen. 4 Wochen nach Dienstantritt begann seine Mordserie. Der erste Mord an einem 83 Jahre alten Mann, der mit Verdacht auf einen Schlaganfall eingeliefert wurde. Nach vollendeter Tat stellte er fest, dass niemand es bemerkt hatte und Verdacht schöpfte. Warum also aufhören? Ein Staatsanwalt beschrieb sein Vorgehen damals als Töten am Fließband, Zitat. Zunächst konzentrierte er sich auf ältere oder todkranke Patientinnen und Patienten, um die Gefahr entdeckt zu werden, weiterhin minimal zu halten. Niemand würde hinterfragen, warum sie so plötzlich starben. Doch schon bald wurde er übermütig.
4 Monate nach seinem ersten Mord wich er jedoch von seiner sicheren Mordstrategie ab. Eine junge Bundeswehrsoldatin im Alter von 25 Jahren wurde mit einem Knochenbruch in die Klinik eingewiesen. Sie war im betrunkenen Zustand von einer Brücke gestürzt und musste zunächst geröntgt werden. Die zuständige Krankenschwester verließ kurz den Raum, als Stefan L. seine Chance sah, einen weiteren Mord zu begehen. Er griff in seinen Mantel und zückte eine bereits aufgezogene Spritze. Darin enthalten das Narkotikum, um danach das Muskelrelaxans einsetzen zu können. Die Soldatin merkte jedoch, dass etwas nicht stimmte. Es kam ihr verdächtig vor, dass der Pfleger ohne ärztliche Anordnung eine Spritze injizieren wollte. Sie beschwerte sich über ihn bei der Krankenschwester, jedoch vergeblich. Man nahm sie in diesem Moment einfach nicht ernst, da sie immer noch leicht alkoholisiert war. Als die Krankenschwester erneut den Raum verließ, drohte Stefan L. ihr, sie solle das Maul halten und niemandem etwas sagen. Er injizierte die Spritze und sie wurde bewusstlos. Doch er fühlte sich zu sehr ertappt, als dass er seine Tat beenden konnte. Die Soldatin überlebte, ihre Beschwerden blieben ohne Konsequenzen. Hätte man ihr die Glaubwürdigkeit aufgrund des Alkoholrausches nicht abgesprochen, wäre Stefan L. wohl schon früher entlarvt worden.
Als die Ermittelnden bei ihrer Untersuchung auf diesen Fall stießen, waren sie skeptisch. Denn die Frau war jung und abgesehen von einem Knochenbruch noch völlig gesund. Stefan L.'s Motiv, die Patientinnen und Patienten erlösen zu wollen, passte ihr einfach nicht ins Bild. Während der Ermittlungen fühlte er sich kooperativ. Er war anfangs bereit zu helfen und die Morde aufzuklären. Doch er konnte sich bei der schieren Anzahl der Morde an vieles nicht mehr erinnern. Es mussten also Exhumierungen vorgenommen werden, um mögliche Medikamente nachweisen zu können, die Stefan L.'s Taten belegen. Von den 83 Todesfällen, die ja während seiner Zeit im Krankenhaus registriert wurden, wurde die Hälfte vorher bestattet. Sprich, hier konnten keine Aussagen mehr getroffen werden, wie viele Opfer des Pflegers wurden. 43 Verstorbene wurden beerdigt und im Rahmen der Ermittlung exhumiert. Anhand der toten Körper konnten Rückstände der Medikamente nachgewiesen werden. 13 Leichen wiesen ein Muskelrelaxans auf. Das gefundene Medikament wurde unberechtigt verabreicht, das ließ sich aus Akten ableiten. Die wahre Anzahl der Opfer konnte jedoch nicht aufgeklärt werden. Man kann aber davon ausgehen, dass die Zahl noch höher ist.
Am 15. September 2005 wurde die Anklage erhoben. Der Prozess rief einen regelrechten Medienrummel aus. Der Gerichtssaal war voll, jeder kannte schließlich irgendjemanden in dem kleinen Ort in der bayerischen Idylle. Stefan L. soll beim Betreten des Saals wie ein tapsiger Bär gewirkt haben. Kaum jemand hielt es irgendwie für möglich, dass ein äußerlich so friedlicher Mann zu solchen grausamen Morden fähig war. Er entschuldigte sich bei den Angehörigen, er sei dem Irrglauben aufgesessen, dass er Menschen mit seiner Hilfe erlöse. Er wirkte emotionslos bei seinen Schilderungen. Die meisten führten keine Genugtuung, nachdem er sich erklärt hatte.
Die Kemptener Staatsanwaltschaft verurteilte ihn wegen Mordes in 16 Fällen, Totschlags in 12 Fällen, Tötung auf Verlangen in einem Fall sowie einmal versuchten Totschlags, 2 Fällen der gefährlichen Körperverletzung und Diebstahls zu einer lebenslangen Haftstrafe. Nachgewiesen wurde die besondere Schwere der Schuld. Außerdem erhielt er ein lebenslanges Berufsverbot.
Das war heute wieder ein besonders tragischer und drastischer Fall. Wir hatten ja schon ein paar ähnliche Fälle hier im Programm bei True Crime Germany, die auch in diesem Szenario waren, die auch Todesengel, Todespflegerin. Ihr könnt euch sicherlich noch daran erinnern. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei bei True Crime Germany. Bis dahin bleibt sicher und genießt den Sommer. Ciao.
Tschüss, macht's gut.